Liebe Gemeinde, es gibt verbrannte Wörter und Themen. Sobald man sie erwähnt, verbrennt man sich die Finger. Scheuklappen werden aufgesetzt, der Adrenalinspiegel steigt und ein solcher Begriff kann sein, Schöpfung bewahren. Der kommt manchmal aus so einer bestimmten Ecke, mit der wir ansonsten nicht unbedingt in Einklang stehen. Wenn das in kirchlichen Kreisen sehr deutlich betont wird, dann befürchten wir oft, da konzentriert man sich doch auf etwas Zweitrangiges. Die wesentliche Aufgabe der christlichen Gemeinde ist doch, das Evangelium von der Erlösung zu predigen, und das wird doch dabei vergessen. Darum sollten wir am besten gar nicht über dieses Thema sprechen, oder? Es gibt auch zwei Gründe, die gerade in frommen Kreisen so genannt werden. Das ist doch alles eine falsche Religion, dieser ganze Klimahype. Und wir Christen folgen keiner anderen Religion. Und zweitens, Jesus kommt doch bald wieder und diese Welt steuert auf ihre Zerstörung zu. Das sagt doch die Bibel. Und solange sie bestehen soll, wird Gott sie auch bestehen lassen. Also haben wir doch damit gar nichts zu tun. Klimareligion, es ist eine richtige Beobachtung auch dabei. Da steht bei den sehr engagierten Leuten oft der Mensch im Zentrum. Und wir Menschen haben nur ein Leben und nur eine Welt. Darum ist Klimaschutz wichtiger als alles andere. Und dann wird die Klimakrise als eine Art Sünde angesehen. Und nur ein radikaler Weg aus der Krise heraus kann Erlösung bringen. Also die Möglichkeit, auf dieser Welt weiterhin gut zu leben. So entsteht eine neue Moral, neue ethische Anweisungen. Was dem Klimaschutz und dem Überleben dient, ist gut. Was dem Klima schadet, ist böse. Das kann auch absolut gesetzt werden von manchen. Und dann trägt diese Klimareligion auch missionarische Züge. Man will, dass die Menschen sich bekehren. Oft haben Leute etwas gegen diesen Begriff Bekehrung, aber nichts anderes passiert in dieser Klimareligion. Man soll sich abwenden von einem klimaschädlichen Verhalten hin zu einem klimaneutralen. Und aus der Missionsgeschichte kennen wir, es gab auch einmal Zeiten, da wurde das Evangelium in der Verkündigung falsch verstanden, es gab Zwangsbekehrungen. Und passiert nicht das Gleiche heute auch? Leute sind so überzeugt von dem Klimaschutz, wie zum Beispiel die sogenannte letzte Generation, dass Straßen und Flughäfen blockiert werden, um Menschen zum Nachdenken und Umdenken zu zwingen. Und dafür sind diese Leute sogar zu persönlichen Opfern bereit. Sie werden angepöbelt und vor Gericht gebracht. Und alles das nehmen sie in Kauf aus Überzeugung, so wie christliche Missionare hinausgehen, auf vieles verzichten, manche sogar ums Leben kommen. Das ganze Thema Klimakrise, Klimaschutz kann religiöse Züge annehmen. Das ist völlig richtig, aber haben wir Christen eine andere, eine bessere Antwort darauf? Und ich denke ja, von der Bibel her. Aber noch den zweiten Einwand vorher erklärt, ist in der Bibel nicht der Untergang der Welt vorhergesagt und muss nicht alles so kommen, was sich an Krisen zurzeit abspielt? Je nach Auslegungstradition, ja, das Ende der Welt ist angekündigt. Auch unter Pietisten, Evangelikalen gibt es allerdings auch noch die Auffassung, naja, vielleicht wird die Welt aber auch ganz langsam verändert und das endgültige Gute wird kommen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Aber bis dahin können wir schon im Sinne Gottes und des Neuen Testamentes für eine erneuerte Welt arbeiten. Da ist eher ein optimistischer Blick in die Zukunft, während eher traditionelle Auslegung sagt, diese Welt, so wie sie ist, wird einmal untergehen und Jesus, Gott, wird etwas ganz Neues schaffen, einen neuen Himmel, eine neue Erde. Aber selbst wenn man sagt, diese Welt wird untergehen, es steht nirgendwo in der Bibel, dass wir bei diesem Untergang mithelfen sollen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht nachträglich noch Judas Iskariot rechtfertigen und ihn zum Helden machen. Weil er könnte ganz genauso sagen, es war doch im Alten Testament schon vorhergesagt, dass der Messias leiden und sterben müsste. Also was hat Judas denn Verkehrtes gemacht? Hat er nicht dazu beigetragen, dass die Prophetie des Alten Testamentes in Erfüllung ging? Und Jesus sagt im Matthäusevangelium, Kapitel 26, Vers 24, der Menschensohn geht zwar hin, wie es von ihm geschrieben steht, doch wehe dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, er wäre nie geboren worden. Also selbst wenn eine bestimmte Entwicklung in Gottes Wort vorhergesagt worden ist, es ist Gottes Handeln. Judas ist nicht gerechtfertigt. Er hatte Verantwortung für sein Handeln, für seinen Verrat an Jesus Christus, obwohl Gott es vorhergewusst hatte. Ja, diese Welt wird einmal untergehen. Es wird Katastrophen geben, Kriege, Erdbeben, hat Jesus alles vorhergesagt. Aber er hat nicht gesagt, dass wir daran mithelfen sollen, dass es so kommt. Es gibt schon ein altes lateinisches Sprichwort auf Deutsch: Missbrauch hebt nicht den rechten Gebrauch einer Sache auf. Also weil etwas verkehrt getan wird, heißt das nicht, dass damit nun alles verkehrt ist, was damit zusammenhängt. Wenn etwas missbraucht wird, kann es trotzdem einen guten und richtigen Gebrauch geben. Ich kann ein Messer gebrauchen, um Fleisch zu schneiden und Brot zu schneiden. Ich kann es in der Küche verwenden. Und ein Messer kann gebraucht werden, um einen anderen Menschen zu töten. Aber nur weil ein anderer Mensch damit umgebracht werden kann, schmeißen wir doch nicht alle Messer aus unserem Haushalt raus. Und wenn Leute den Begriff Klimakrise verkehrt verwenden, dann ist da vielleicht trotzdem eine Aufgabe auch für uns Christen drin enthalten, vor der wir nicht weglaufen sollten. Und ich möchte nochmal auf den sechsten Schöpfungstag schauen. Erste Buch Mose, Kapitel 1, von Vers 24 bis 31. Dann sprach Gott: Die Erde bringe Lebewesen aller Art hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von Wildtieren der Erde nach ihrer Art. Und so geschah es. Gott machte die Wildtiere der Erde nach ihrer Art, das Vieh nach seiner Art und alle Kriechtiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen oder walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie oder macht sie euch untertan und herrscht oder waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Dann sprach Gott: Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde, und alle Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Der Mensch lebt in drei Beziehungen. Da ist die Beziehung zu Gott, in sein Ebenbild sind wir erschaffen. Das zweite ist, wir leben in Beziehung zu unseren Mitmenschen. Im zweiten Kapitel wird die Erschaffung von Eva beschrieben. Der Mensch ist nicht alleine. Und eine dritte Beziehung ist der Mensch zu seiner Umwelt. Hier werden die Tiere erwähnt, über die er herrschen oder walten, im Sinne auch von verwalten, herrschen soll. Alle drei Beziehungen sind durch den Sündenfall in Kapitel 3 der Abwendung des Menschen von Gottes Gebot kaputt gegangen. Die ersten zwei Beziehungen sind uns sofort einsichtig. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir, es stimmt nicht zwischen Gott und uns. Wir werden geboren in diese Welt und haben keine Ahnung, dass es Gott gibt. Es wird uns erzählt, wir haben die gute Nachricht gehört und Gott hat uns als seine Kinder angenommen. Aber die Beziehung war gestört. Die Beziehung zu unseren Mitmenschen ist auch vielfach zerbrochen. Wir haben Kriege, es herrscht Unrecht. Die Beziehung zu unserer Umwelt und insbesondere zu den Tieren würde mir nicht unbedingt gleich auf Anhieb in den Sinn kommen. Aber es steht hier im Bibeltext, das ist auch eine Beziehung, in der wir leben. Durch den Sündenfall ist sie kaputt gegangen. Das Herrschen, das Verwalten über die Natur, wie Gott es uns aufgetragen hat, ist nicht mehr ungestört, wie es zur Zeit des Paradieses war. Als Kind hat man schon diesen Reim gelernt: Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz. Dass es diesen Reim überhaupt gibt, zeigt ja, dass Menschen und sogar Kinder nicht unbedingt pfleglich mit Tieren umgehen, dass wir das lernen müssen. Und dieser Reim beinhaltet indirekt auch eine große Ausnahme. Es soll nicht zum Scherz geschehen. Aber das heißt, man darf in anderen Fällen Tieren Leid zufügen. Beim Testen von Medikamenten kann man das noch einsehen. Menschen können zu Schaden kommen bei neuen Medikamenten und man testet die Wirkung zuerst an den Tieren. Und da geht es dann darum jetzt, angesichts dessen, dass Tiere ja auch Geschöpfe Gottes sind, eine Minimierung dieser Tests, dass einfach nur das absolut notwendige Maß durchgeführt wird. Aber wenn wir zum Beispiel an Tierversuche denken, zum Testen von Kosmetika, die nur unserer zeitweiligen Verschönerung dienen, sie sind nicht ewigkeitswirksam, dann ist das eigentlich nicht unbedingt einsehbar, dass wir andere Geschöpfe Gottes hier Schmerzen und sogar dem Tod aussetzen. Und so kann man weitergehen, die heutige Landwirtschaft. Es ist lohnend, sich darüber einmal Gedanken zu machen. Wenn ich mir die Werbung anschaue, wenn ich Käse oder Milch kaufe, ich sehe glückliche Kühe auf grünen Wiesen. Wenn man dann aber weiß, und das steht ja oft drauf, es gibt inzwischen seit letztem Jahr 5 Haltungsklassen. Vorher waren es 4, jetzt sind es 5 seit letztem Jahr. Die ersten zwei, habe ich die Zahlen jetzt für das Schwein gerade da, 0,75 Quadratmeter, das heißt 1 Quadratmeter lang, 75 Zentimeter breit, das ist der Lebensraum für ein Schaf, für ein Schwein in der Landwirtschaft. Haltungsstufe 2 gibt 10% dazu. Das ist dann nicht 75, sondern 82,5 Zentimeter weit. Das können in geschlossenen Ställen sein. Ich habe ein Bild gesehen, das war in der früheren DDR, gehörte einem Niederländer dann, ein drei- oder sogar vierstöckiges Gebäude, das Stall ist. Da wurden Schweine gehalten. Die sind nie rausgekommen. Erst Haltungsstufe 3 hat Außenklima, das Frischluft und Temperatur direkt durch offene Fenster reinkommen können. Erst Haltungsstufe 4 und 5 ist mit Auslauf. Etwas, was jetzt abgeschafft werden soll, was aber bisher vielfach gang und gäbe war bei Kühen, Bindehaltung. Wenn man das gehört, die waren den ganzen Tag einfach angebunden und ihren Bewegungsspielraum sehr eingeschränkt. Stufe 4 und 5 dürfen sich entweder am Hof frei bewegen oder sogar auf die Weide raus. Das, was wir eigentlich im Bild sehen. Das muss jeder für sich vor Gott einmal durchdenken. Was, denke ich, entspricht diesem Auftrag, den Gott uns gegeben hat, Tiere zu verwalten, über sie zu herrschen? Was kann ich eigentlich noch Gutes, ein guten Gewisses einkaufen? Gott sagt hier, lasst uns Menschen machen als unser Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen, walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde. Seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde, unterwerft sie oder macht sie euch untertan und herrscht, verwaltet die Fische des Meeres, die Vögel des Himmels, herrscht über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Ich denke, die Auslegung dieser zwei, drei Begriffe ist nicht so sehr eine Frage, wie ist diese Vokabel am besten zu übersetzen, sondern sie steht ja im Zusammenhang dessen, dass Gott uns Menschen in seinem Bilde geschaffen hat. Das heißt, wir Menschen sollen so über diese Erde und die Tiere herrschen, wie Gott es tun würde. Kann ich das sagen? Und da gibt es unterschiedliche Meinungen unter Christen. Da will ich mich auch gar nicht festlegen. Ich habe für mich persönlich eine bestimmte Position durchdacht und denke, das ist angemessen. Andere Christen können zu einem anderen Ergebnis kommen. Aber wir sollten uns darüber klar sein, dass Gott uns das anvertraut hat. Er hat diese Welt geschaffen, hat sie uns anvertraut und wir sollen sie in seinem Sinne jetzt beherrschen. Also Herr sein über Tiere und Natur, so wie Gott es tun würde. Eine praktische Frage ist, wie bete ich eigentlich bei Tisch? Stellen Sie sich ein schönes Schnitzel vor. Und Sie möchten Gott jetzt Danke sagen für dieses Schnitzel. Können wir Gott danken für dieses Schnitzel, ohne an das Tier zu denken, das uns dieses Schnitzel geliefert hat? Ich kann das nicht. Wenn ich für das Schnitzel danke, danke ich auch für das Tier. Von Gott geschaffen, uns zur Verfügung gestellt. Ich bin kein Vegetarier. Jesus hat auch Passahlamm gegessen, hat gebratenen Fisch nach der Auferstehung seinen Jüngern angeboten. Jesus war auch kein Vegetarier. Also, wenn ich für das Schnitzel danke, danke ich auch für das Tier, von dem es herstammt. Aber dann denke ich doch auch dran, wie hat denn dieses Tier gelebt? dann lese ich manchmal, männliche Ferkel werden ohne Betäubung kastriert. Würde Gott das auch so machen? Eine Kuh ständig angebunden im Stall, ist das richtig? Ich bin zu dem Schluss gekommen, für manches Fleisch kann ich Gott eigentlich nicht mehr danken. Weil das, was mit diesem Fleisch zusammenhängt, finde ich, ist nicht die Art und Weise, wie Gott mit seiner Schöpfung umgehen würde. Da wird diese ganze Frage nach Klima und Umgang mit Natur auch praktisch im geistlichen Sinne. Ich bete ja dafür, was ich da esse und was da produziert worden ist. Wie sieht Gott Tiere? Wie sieht Gott die Natur? Da gibt es verschiedene Bibelstellen, eine kleine Auswahl. In Psalm 8, den wir vorhin hatten, wurde schon davon gesprochen, wie diese Tiere, die Natur uns anvertraut ist, wir darüber herrschen. In Psalm 104 beschreibt dieser Psalmist, wie Gott für alle Geschöpfe sorgt. Er lässt die Quellen in den Tälern entspringen, die zwischen den Hügeln fließen. Sie geben allen Tieren auf dem Felde zu trinken. Die Wildesel löschen ihren Durst. Bei ihnen wohnen die Vögel des Himmels, die unter den Zweigen singen. Er bewässert die Hügel aus seinen Kammern. Die Erde ist satt von der Frucht deiner Werke. Er lässt das Gras wachsen für das Vieh und das Kraut für den Menschen, damit er Nahrung aus der Erde hervorbringe. Es wird ein idyllisches Bild beschrieben, hat vielfach mit unserer Natur an manchen Stellen und unserer Landwirtschaft nicht immer ganz so viel zu tun. Aber der Psalmist beschreibt noch einen idealen Zustand der Natur. Dann erinnern wir uns an Jona, der nach Ninive gehen sollte, um Gericht zu verkünden. Und er will erst nicht. Und dann kriegt ihn Gott dazu, einmal innezuhalten. Und dann spricht Gott zu Jona: Und sollte ich nicht Ninive verschonen? Diese große Stadt, in der mehr als 60.000 Menschen sind, die nicht zwischen ihrer rechten und ihrer linken Hand unterscheiden können. Und auch viel Vieh. Ist mir vorher noch nicht aufgefallen. Oder habe ich überlesen, denke ich. Gott ist besorgt über die Menschen in Ninive. Aber im Bibeltext steht, und auch über das Vieh. Kapitel 4, Vers 11. Jesus sagt in der Bergpredigt: Seht die Vögel des Himmels. Sie säen nicht und ernten nicht und sammeln nicht in die Scheunen. Aber euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel besser als sie? Gott sorgt für die Tiere. Wir reden manchmal von Insektensterben, Monokulturen. Tiere finden nicht genügend Nahrung, ohne Insekten, auch die Vögel nicht. Es kann Probleme mit der Bestäubung geben. Ich habe gelesen, es ist in China passiert. Da müssen Bäume von Hand bestäubt werden, weil die Insekten fehlen. Und in Sprüche 12, Vers 10 heißt es: Ein gerechter Mensch achtet auf das Leben seines Viehs, aber die Barmherzigkeit der Gottlosen ist grausam. Diese Passagen erinnern uns an Gottes Fürsorge für die gesamte Schöpfung und auch unsere Verantwortung. Gott hat sogar im Alten Testament dieses Erlassjahr verordnet oder Jubeljahr, je nach Übersetzung. Alle 50 Jahre regelt Gott das soziale Miteinander in Israel. Land, das verkauft worden war, aus Not heraus musste der ursprünglichen Besitzerfamilie zurückgegeben werden. Leute, die vielleicht sich freiwillig in Sklavenschaft verkauft haben, mussten freigelassen werden. Und Schulden wurden in diesem Jahr erlassen, alle 50 Jahre. Und dann gibt es da auch ein Sabbatjahr für das Land, die Erde. Das Land durfte nicht landwirtschaftlich bearbeitet werden. Alle 50 Jahre sollte das Land ruhen und sich erholen. Also an diesem Punkt hat Gott auch etwas über Landwirtschaft zu sagen in seinem Wort. Wie das heute aussehen kann, müssen die mitentscheiden, die da die Ahnung haben und die Arbeit tun. Aber vom Wort Gottes her, denke ich, müssen wir die Mahnung auch hören. Es ist Gottes Schöpfung. Und gehen wir mit Gottes Schöpfung so um, wie er selber umgehen würde. In den Psalmen können wir lesen, wie die ganze Schöpfung Gott lobt. Und bei Paulus sagt er einmal einen Satz, der nicht so ganz einfach auszulegen ist: Die ganze Schöpfung sehnt sich nach Erlösung. Im Epheserbrief Kapitel 4 heißt es: Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Durch den Sündenfall sind drei Beziehungen durcheinander gekommen und funktionieren nicht mehr so, wie Gott es in seiner Schöpfung vorgesehen hat. Aber Paulus weist uns darauf hin, Gott bietet uns ein erneuertes Leben an, das wir anziehen sollen. Nach dem Bild Gottes sind wir geschaffen und nach dem Bild Gottes ist auch das erneuerte Leben in Jesus Christus da. In wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gerechtigkeit vor Gott, Gerechtigkeit unter den Menschen und ich denke auch gerecht gegenüber der Schöpfung leben. Letzte Woche habe ich ein Interview im Radio gehört mit Luisa Neugebauer, die ist die Leiterin in Deutschland für Fridays for Future, junge Leute, die sich engagieren. Und die hat gesagt, eigentlich wissen wir alles, wir brauchen nicht mehr Informationen, nicht noch eine eindrücklichere Statistik. Wir wissen es, das Klima ist ein Problem, Wasser ist verseucht, Tiere leiden. Aber die Frage, die die Menschen bewegt, ist: Was ist ein gutes Leben? Es wird oft so verstanden, dass wenn ich jetzt mich um das Klima kümmern muss, dann müsste ich ja auf Dinge verzichten. Gebäude erneuern sind teuer. E-Auto ist teuer, kann ich mir kaum leisten. Bioprodukte kaufen ist ebenfalls teuer. Wie sollen wir das denn überhaupt schaffen? Ich darf nicht mehr Flugreisen machen. So und so viele Einschränkungen werden mir vorgehalten in dieser neuen Ausrichtung auf das Klima hin, dass man denkt, wo bleibt das gute Leben? Ich bin noch in der Generation aufgewachsen, wo die Eltern die Kriegszeit erlebt haben und die Not der Nachkriegszeit und wo auch bei uns, als wir Kinder waren, noch nicht alles zur Verfügung stand. Und es ist alles immer besser geworden. Früher hatten wir kein Telefon, kein Auto, nicht mal ein Fernseher, der kam später. Ich bin auch aufgewachsen als Kind ohne alle diese Dinge. Wir sind immer nur zu den Großeltern gefahren. Fernreisen gab es nicht. Aber das alles hat sich geändert. Früher konnte man sich kein Fleisch leisten. Heute gehörte es oft zum Standard, jeden Tag eine gute Portion Fleisch zum Essen dazu. Es sind nicht nur die Reichen, Der normale Arbeiter in Deutschland kann sich eine Flugreise leisten, kann andere Länder kennenlernen. Wir können uns so viel mehr heute leisten. Und dann kommen Leute her und sagen, aber was ist mit der Natur und dem Klima? Tut es diesem gut? Und die Menschen ohne Jesus denken, dann habe ich kein gutes Leben mehr. Ich muss meinen Wohlstand aufgeben. Aber habe ich mir das nicht alles verdient? Ich arbeite doch hart und das ist doch jetzt eine Errungenschaft, dass wir uns all diese Dinge leisten können. Was ist ein gutes Leben? Gut verdienen, harmonische Familie haben, schön wohnen, gut essen, verreisen können, sich bester Gesundheit erfreuen. Vielleicht fällt einem von euch noch was anderes ein, aber ich denke, danach streben ganz viele. Und alles, was damit Einschränkungen zu tun hat, was man sich nicht mehr leisten kann, wenn man versucht, das Klima zu schützen, die Natur zu bewahren, Tieren gerecht zu werden, lebe ich dann noch? Wir Christen sind doch aber eigentlich in der Position, dass das nicht unsere Sinngebung ist. Es ist richtig, wir glauben nicht an eine grüne Religion, keine Klimareligion, aber wir glauben auch nicht an eine Wohlstandsreligion, dass alles immer weiter wachsen muss, dass es uns immer besser gehen muss. Wir sagen, Geld macht nicht glücklich und wir beweisen auf Beispiele von Millionären, die immer mehr Reichtum angehäuft haben, aber nie den Eindruck vermitteln, dass sie nun glücklichere Menschen geworden sind. Wir sagen ihnen, dir fehlt Jesus zum Glück. Aber wenn wir Jesus gefunden haben, das Wichtigste am Evangelium, wie leben wir dann? Müssten Christen nicht eigentlich die besten Bewahrer dieser Erde sein, weil sie eben Gottes Erde ist und Gottes Schöpfung? Wir müssen uns doch nichts von Klimaaktivisten vormachen lassen. Von dem Wort Gottes her sollten wir doch selber eigentlich wissen, wie hat Gott diese Welt erschaffen? Wie hat er sich den Umgang mit Natur und Tieren gedacht? Und könnten wir das nicht tun? Viel besser als Menschen, die Gott gar nicht kennen. Es gibt so viele Aspekte da. Die größte Herausforderung ist wahrscheinlich im Moment das Klima, das sich verändert. Wenn man 50 Jahre zurückblicken kann, kann man das noch sehen. Ich weiß noch, wie ich in der Mitte Düsseldorfs gewohnt habe und im Winter konnte ich Schlitten fahren dort. Da lag so viel Schnee in der Mitte von Düsseldorf und nicht nur einmal, sondern regelmäßig. Ich bin mehrere Jahre Schlitten gefahren im ehemaligen Zoo, jetzt ein Park in Düsseldorf. Heute gibt es keinen Schnee dort mehr. Die Frage ist, wer ist verantwortlich dafür, was sehr umstritten ist oder diskutiert wird? Manche sagen, das ist doch alles ganz natürlich. Andere sagen, nein, das ist der Mensch, der verantwortlich ist. Da ich jetzt eine Schwiegertochter habe, die Physikerin ist und an einem Klimaforschungsinstitut arbeitet, habe ich sie einmal gefragt, was ist das beste Argument dafür, dass Menschen tatsächlich verantwortlich sind? Und sie sagt, es ist die Schnelligkeit, die Geschwindigkeit der Veränderung. Es hat in der Erdgeschichte immer warme Zeiten gegeben und Eiszeiten. Aber wir bewegen uns jetzt nicht gerade in eine wärmere Phase so ganz langsam über Jahrhunderte und Jahrtausende hin, sondern es geht in einer Generation. In 50 Jahren kann ich einen deutlichen Unterschied schon sehen. Es ist diese Schnelligkeit der Veränderung, die darauf hindeutet. Es kann niemand mit 100% das beweisen, aber das geht in vielen Bereichen der Naturwissenschaft, dass man Hinweise hat, was richtig ist, aber man kann es nicht hundertprozentig gleich belegen. Es ist die Schnelligkeit der Veränderung, die darauf hinweist, dass sie menschenverursacht ist, diese Klimakrise. Und Wollen wir was dagegen tun? Manchmal dachte ich auch, es ist doch eigentlich gut sogar, dass es menschenverursacht ist, weil dann kann ich durch Veränderung etwas dagegen tun. Wenn diese Klimaerwärmung nicht von Menschen verursacht worden ist, dann sind wir der eigentlich hilflos ausgeliefert, bei dem Tempo, mit der sie geschieht. Wie soll die Erde in 30, 40, 50 Jahren aussehen? Dann bin ich nicht mehr da, aber Dominik wird das dann noch mitbekommen. Von daher hoffe ich sogar, dass es menschenverursacht ist, weil man dann etwas auch dagegen noch tun kann. Ansonsten gehen Inseln unter im Meer und wir haben Trockenheiten, Überschwemmungen. Wir sind ja betroffen davon. Und deswegen lohnt es sich, vom Wort Gottes her einmal neu darüber nachzudenken. Gott hat diese Welt erschaffen und hat uns sie anvertraut, dass wir sie in seinem Sinne bewahren, verwalten. Und durch Jesus Christus haben wir auch die Kraft dazu, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit dieses neue Leben zu leben. Amen. Herr Jesus, zu deiner Zeit gab es dieses Klimaproblem noch nicht. Aber Herr, du hast uns gezeigt, dass es wichtigere Dinge gibt als Wohlstand, als immer mehr zu haben, Sinn und Erfüllung in einem Leben mit dir zu finden. Und ich möchte dich bitten, dass jeder von uns, so wie er kann, darüber nachdenkt und Wege findet, dir nachzufolgen in dieser Welt, im Umgang mit Klimaherausforderungen, im Umgang mit Natur und Tieren, leite du uns. Und dass wir uns auch gegenseitig stehen lassen können, wenn wir zu verschiedenen Erkenntnissen kommen. Amen. Ein ganz kleiner Hinweis, wer mich anschließend mal ansprechen will, auch Missionsgesellschaften beschäftigen sich mit dem Thema. Das ist hier Überseeische Missionsgemeinschaft, heißt jetzt UMF, aus dem Englischen übersetzt ins Deutsche. Die haben deswegen den englischen Titel benutzt, Creation Care, meint aber Beschöpfung bewahren. Weil wir Missionare draußen sehen die Konsequenzen von Klimaerwärmung, Dürren, Überschwemmungen. Wir sind in Kontakt mit den Menschen, denen wir das Evangelium predigen wollen und deren Notlagen wir erfahren. Und dann hat auch der Gnadauer Verband einen Arbeitskreis Schöpfung und Verantwortung, der vierteljährlich einen Informationsbrief verschickt. Wer den haben möchte, kann sich gerne den QR-Code fotografieren, scannen. Hinweise, auch Pietisten und Missionsgesellschaften müssen sich mit diesem Thema beschäftigen. Es ist wirklich aktuell, nicht nur in der Politik, sondern auch unter uns Christen.